ARD.
SWR Kultur. Forum.
Weltrettung per Gerichtsbeschluss. Was bringen Klimaklagen? 45 Grad im Schatten in Deutschland. Die Rekordtemperaturen von März und April machen solche Werte in den Sommermonaten vorstellbar. Für die Menschen in Katalonien, Sizilien oder Griechenland sind Hitze und Trockenheit schon zum Dauerzustand geworden, inklusive rationiertes Wasser, Waldbrände und Missernten. Wirksame politische Maßnahmen gegen die Erderwärmung fehlen dort bisher, wie auch in Deutschland und anderswo. Verbände, Vereine und Einzelpersonen versuchen deshalb weltweit, Regierungen und Konzerne zu verklagen, teilweise mit Erfolg, wie der Fall der Schweizer Klimaseniorinnen von letzter Woche zeigt. Bringt das den Klimaschutz voran? Und wie sehr dürfen sich Gerichte in die Klimapolitik einmischen? Darum geht es heute im Forum bei SWR Kultur mit Marion Theis und mit diesen Gästen. Moritz Vogt vom Bürgerbündnis Klimaentscheid Bayreuth. Er studiert Philosophie und Wirtschaftswissenschaften an der Universität Bayreuth. Professor Dr. Bernhard Wegener, er lehrt öffentliches Recht mit Schwerpunkt Umweltrecht an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Und Professor Dr. Sabine Schlacke, Direktorin des Instituts für Energie, Umwelt und Seerecht an der Universität Greifswald. Sie ist Verfassungsrichterin in Bremen. Außerdem ist sie Co-Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen. Dienstag letzte Woche, erstmals hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg ein Land, nämlich die Schweiz, verurteilt, weil es zu wenig für den Klimaschutz tut. War das ein symbolischer Sieg oder war das mehr, Frau Schlacke?
Aus meiner Sicht ist das nicht nur ein symbolischer Sieg, sondern wir haben hier eine Entscheidung, die bindet die Schweiz und die Schweiz wird verpflichtet, einen effektiveren Klimaschutz durch effektivere Maßnahmen auch zu ergreifen und umzusetzen. Und das ist eine verbindliche Entscheidung für die Schweiz. Also insofern hat das Symbolkraft für viele andere Länder, die nicht unmittelbar verpflichtet werden, aber keine Symbolkraft für die Schweiz.
Wir werden das gleich im Detail ausbuchstabieren, was das bedeutet, dass das Urteil rechtlich bindend ist. Klimaschutz sei ein Menschenrecht, heißt es in dem Straßburger Urteil von letzter Woche. Und dass Einzelpersonen, wenn der Klimawandel sie beeinträchtigt, vor dessen negativen Auswirkungen auf ihr Leben und ihre Gesundheit durch den Staat zu schützen sind. Können Sie das nachvollziehen, Herr Vogt?
Die Entscheidung vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte war jetzt für mich prinzipiell nicht überraschend, weil gerade wenn man sich schon länger mit Klimaschutz beschäftigt, auch Klimaschutz als Menschenrecht relativ intuitiv erscheint. Aber dennoch war ich auch positiv überrascht, dass dennoch auf dieser juristischen Ebene dieser Erfolg erzielt werden konnte.
Das klingt ja eigentlich wie eine Selbstverständlichkeit, dass der Staat schützt vor Auswirkungen auf Leben und Gesundheit, oder?
Ganz genau. Was implizieren die Menschenrechte anderes als genau das, dass der Staat eben seiner Pflicht nachkommt, um Maßnahmen zu ergreifen, die eben nicht nur in der Gegenwart, sondern auch in der Zukunft dafür sorgen, dass wir eben unter Umständen leben, die lebenswert sind und die uns ermöglichen, unsere Rechte eben wahrzunehmen.
Ist dieses Urteil ein Beitrag, der den politischen Diskurs voranbringt über Klimaschutz oder ist das eine unzulässige Einmischung in die Schweizer Politik, Herr Wegener?
Also ich sehe es kritischer als meine Vorredner. Ich würde sagen, das ist eine vielleicht nicht unzulässige, das ist immer ein sehr starkes Wort, aber doch eine unglückliche Einmischung in die Entscheidungen, die in der Schweiz getroffen worden sind. Man muss dabei vor allem sehen, dass die Entscheidungen, um die es hier ging, ja direkt demokratische Entscheidungen der Schweizer Bürgerinnen waren. Die Schweiz hat ja eine ganz andere demokratische Verfassung als die meisten Ordnungen in Europa, hat sehr starke direktdemokratische Elemente und hier hatten sich ja die Schweizer Bürger gegen bestimmte Elemente des Klimaschutzgesetzes ausgesprochen und das wird jetzt hier vom EGMR gerügt und korrigiert. Also insofern ist das auch ein Eingriff in demokratische Selbstbestimmung und das alles auf einer, wie ich finde, juristisch äußerst fragwürdigen, ganz, ganz dünnen Grundlage. Man muss sehen, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ist ja sehr innovativ tätig. Er hat ja diesem Verein der Klimaseniorinnen das entsprechende Klagerecht zugesprochen. Und das hat es in dieser Form noch nie gegeben. Und ich persönlich würde auch sagen, da fehlt es eigentlich an einer verfassungsrechtlichen Grundlage, um das so zu entscheiden.
Herr Vogt, Sie waren ja als Mitglied der Initiative Klimaentscheid Bayreuth selbst schon an einer Klimaklage beteiligt. Die Stadt Bayreuth wollte ein Bürgerbegehren für mehr Klimaschutzmaßnahmen nicht zulassen. Dagegen hat Ihre Bürgerinitiative geklagt. Allerdings wurde die Klage im Dezember vom Verwaltungsgericht abgelehnt. Es war die erste Klage in Deutschland überhaupt gegen eine Stadt. Was hat Sie und Ihre Mitstreiterin damals bewogen zu sagen, wir gehen vor Gericht?
Also wir hatten 2020 damit begonnen, Unterschriften zu sammeln eben für dieses Bürgerbegehren, dessen Inhalt war, dass Bayreuth klimaneutral bis 2030 werden soll. Wir hatten dann im Juni 2022 genügend Unterschriften zusammen und haben diese eingereicht bei der Stadt, woraufhin dann ungefähr einen Monat später am 29. Juni 2022 der Stadtrat beschlossen hat, dieses Bürgerbegehren materiell für unzulässig zu erklären. Daraufhin haben wir uns entschlossen, das sozusagen nicht einfach so stehen zu lassen, sondern eben den juristischen Schritt zu gehen, das zu beantragen, die Nichtzulassung des Bürgerbegehrens aufzuheben.
Und Sie haben keinen anderen Ausweg gesehen, als dagegen zu klagen? Oder waren noch andere Möglichkeiten im Gespräch?
Naja, in dem Moment wäre das Ende des Bürgerbegehrens gewesen, wenn wir nicht die Klage eingereicht hätten. Und unsere Motivation dafür war, dass wir nicht übereingestimmt haben mit der Stadt darin, dass sozusagen der Bestimmtheitsgrundsatz nicht erfüllt gewesen sein soll.
Das heißt, was und genau? Was hätte dann anders sein müssen?
Die Stadt hat sozusagen als Begründung für ihre materielle Unzulässigkeit gesagt, der Bestimmtheitsgrundsatz ist nicht erfüllt, weil sozusagen der Umfang der Entscheidung, die wir gefordert haben, zu breit ist, zu breit gewesen sei und zu viele Bereiche umfasst hätte, und die Bürger in Bayreuth dadurch nicht in der Lage gewesen wären, sozusagen ihre Entscheidung zu überblicken und zu grundsätzlich sozusagen zu entscheiden.
Hätte eine Klage wie die gegen Bayreuth heute nach dem Straßburger Urteil zur Schweiz bessere, andere Chancen auf Erfolg, Frau Schlacke?
Da muss man ganz klar sagen, nein. Hier darf man jetzt Äpfel mit Birnen nicht vergleichen. Die Grundlagen für dieses Bürgerbegehren, die finden sich in der Gemeindeordnung Bayerns. Und da sind sehr konkrete Anforderungen an ein solches Bürgerbegehren als tatsächlich direkt demokratisches Instrument auf kommunaler Ebene verankert. Und das bedeutet, dass dieses Bürgerbegehren anders hätte formuliert werden müssen. Man hat begehrt vom Rat der Stadt Bayreuth konkrete und verbindliche Maßnahmen oder einen Maßnahmenplan zu erlassen, mit dem eine echte Klimaneutralität bis 2030 erreicht werden soll. Und das hat das Gericht als zu unbestimmt eingestuft. Und deshalb war dieses Begehren materiell unzulässig. Also das ist nicht vergleichbar. Da greift jetzt auch nicht die Europäische Menschenrechtskonvention. Die macht das nicht bestimmter, um es mal auf den Punkt zu bringen.
Aber sich einzelne Maßnahmen, für Sie wichtige Maßnahmen als Mitglieder des Klimaentscheids rauszunehmen und nochmal versuchen, so etwas neu zu formulieren, das wäre schon möglich, oder?
Das wäre sicherlich möglich,
ja. Denken Sie darüber nach, Herr Vogt, oder Sie und Ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter?
In der Tat denken wir darüber nach, sind uns allerdings aktuell noch uneins darüber, aufgrund der großen personellen und zeitlichen Kapazitäten, die das natürlich auch in Anspruch nimmt. Die letzten anderthalb Jahre dieses Gerichtsverfahren waren auch nicht ohne Aufwand für uns verbunden. Und insofern wägen wir das sehr gründlich ab, ob sich das lohnt, zum Beispiel über die lokale Wärmeversorgung oder den öffentlichen Nahverkehr oder andere Teilaspekte des kommunalen Planungsrechts sozusagen abzustimmen oder ein Bürgerbegehren dafür nochmal zu initiieren oder sogar nochmal eine komplett neue Formulierung zu versuchen. Aber das ist aktuell noch in der Planung.
Gehen wir nochmal in die Schweiz zurück. Die Klimaseniorinnen dort und andere Klimaschützer, die sehen diesen Sieg in Straßburg ja als Durchbruch und als Meilenstein für den Klimaschutz. Was bringt denn diesen Frauen, also die Frauen, die fürchten, dass der Klimawandel sie als ältere Menschen besonders trifft, was konkret bringt ihnen das Urteil?
Die Klimaseniorinnen, die wollten ja gar nicht konkret für sich etwas erreichen. Wenn sie konkret etwas für sich hätten erreichen wollen, dann hätten sie vielleicht die Klimatisierung von Altenheimen oder so etwas einfordern können. Sondern den Klimaseniorinnen, denen ging es ja, angeleitet von Greenpeace, die ja diese Kampagne angestoßen haben, denen ging es ja schon um eine Art symbolischer Prozessführung, manche sagen auch strategische Prozessführung, die eben verdeutlichen will, dass Staaten wie die Schweiz zu wenig für den Klimaschutz tun. Das heißt, das Ganze ist weniger darauf gerichtet, ganz konkrete individuelle Ergebnisse für einzelne Menschenrechtsverletzte zu erreichen, sondern es geht tatsächlich darum, eine Politik anzustoßen, die mehr und entschiedener für den globalen Klimaschutz tut. Das ist etwas, was die Klimaseniorinnen in gewisser Weise erreicht haben. Sie haben einen symbolischen, strategischen Sieg davongetragen. Ob der dann in der Sache viel ändert, das kann man bezweifeln. Spannender wird es eher, wenn wir auf die Zukunft schauen, denn der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat ja jetzt hier so ein Klagerecht für Verbände etabliert. Und das wird sicherlich in Zukunft relativ breit genutzt werden.
Also Sie meinen, die Klimaseniorinnen hätten gar nicht für sich selber was erwirken wollen?
Sie haben ja geklagt auf mehr Klimaschutzmaßnahmen in der Schweiz im Sinne von mehr Reduktion von CO2. Und das hilft Ihnen natürlich nur ganz, ganz mittelbar.
Klimatisierung von Altenheimen haben Sie als Beispiel genannt. Das bringt aber ja, nichts für
mich. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll wäre, aber das wäre jedenfalls etwas, was Ihnen unmittelbar geholfen hätte.
Es wäre griffig. Ich weiß nicht, ob Ihnen das geholfen hätte. Das bringt ja nichts für den Klimaschutz, sondern nur für Ihren Gesundheitsschutz.
Ja, aber das war ja Ihr Argument, dass es Ihnen gesundheitlich schlecht geht.
Frau Schlacke.
Ja, ich muss sagen, je länger ich sozusagen auf die 400, ich glaube über 440 Seiten Urteilsbegründung schaue, umso begeisterter bin ich eigentlich. Das möchte ich mal ganz deutlich sagen, weil eben der EGMR gerade nicht die einzelnen Seniorinnen als unmittelbar Betroffene qualifiziert hat, als Opfer von sozusagen unterlassenen Maßnahmen der Schweiz. Das wäre auch schwer zu begründen gewesen. Aber diese Stellvertreterrolle, die jetzt dieser Verband der Seniorinnen einnimmt, diese Stellvertreterrolle, das ist wirklich das Neuartige, hat der EGMR in Form dieser Verbandsklage gestärkt. Und ich würde das auch nicht nur, also ich möchte gerne wegkommen von diesem Symbolischen. Selbst wenn es vielleicht der Schweiz leicht fällt, jetzt die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, aber dann werden sie mal getroffen. Das muss man doch auch ganz deutlich sagen. Bislang haben sie sie jedenfalls nicht ergriffen und man muss den Pfad bis zur Klimaneutralität für jeden Staat ausbuchstabieren. Ansonsten werden wir die Pariser Klimaziele nicht erreichen. Und das hat mehr als symbolische Wirkung, das hat auch effektive Maßnahmen nach sich ziehen. Und das werden verschiedene Nadelstiche sein, die jetzt weiter gesetzt werden. Das heißt nicht, dass jetzt die Gerichte anstelle der Gesetzgeber handeln. Das kann man so nicht sagen. Es ist genügend Spielraum da für die Gesetzgeber. Aber klar ist, es muss so effektiv sein, dass Klimaneutralität erreicht wird.
Ich bin persönlich juristisch absoluter Laie. Deswegen fand ich das Thema spannend und wollte Sie fragen, inwiefern diese Entscheidung vom Europäischen Gerichtshof jetzt in einzelnen europäischen Staaten sich auf die Rechtsprechung auswirken könnte. Also hat das akute Auswirkungen?
Also ich glaube, die Hauptauswirkung könnte tatsächlich die schon von Sabine Schlacke eben nochmal angesprochene Verbandsklagemöglichkeit sein. Also man muss ja sehen, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat jetzt für ganz Europa so eine Art Verbandsklagemöglichkeit, erstmal nur im Klimaschutz, vielleicht aber auch noch in anderen Schutzbereichen erfunden, kann man sagen. Also die hat es so in dieser Form vorher nicht gegeben. Und man muss sich fragen, wie ist das eigentlich in europäischen Staaten, die alle Mitglied des Europarates sind, die aber zum Teil diese Art von Verbandsklagen, diese Verbandsklagen im Menschenrechtsschutzbereich, so nicht kennen. Und die müssen die jetzt entweder einführen oder damit rechnen, so wie die Schweiz jetzt, wenn sie die nicht einführen, dass sie dann verurteilt werden, weil sie diese Klagen nicht zulassen. Und das ist schon eine ganz erhebliche Veränderung. Sabine Schlacke sieht die positiv und ist begeistert davon. Ich persönlich sehe sie eher negativ, weil ich denke, wir öffnen hier so eine Art Büchse der Pandora und erlauben ganz allgemeine Menschenrechtsklagen, die dann nicht mehr von konkreten Personen, nicht mehr von wirklich Menschenrechtsverletzten vorgebracht werden, sondern von Vereinen, die gar nicht selbst in ihren Rechten verletzt sein müssen.
Lassen Sie uns nochmal, das ist, glaube ich, das Entscheidendere für die Bürgerinnen und Bürger und vielleicht auch für diejenigen, die zuhören, schauen, was für Konsequenzen solche Klagen mit sich bringen, was sie bewirken am Ende. Also wenn wir nochmal das Bundesverfassungsgerichtsurteil nehmen von vor knapp 3 Jahren, da wurde das deutsche Klimaschutzgesetz von 2019 für in weiten Teilen verfassungswidrig erklärt, weil die Freiheitsrechte junger Generationen damit verletzt würden. Diese Woche hat die Bundesregierung sich auf ein neues Klimaschutzgesetz geeinigt. Ist die Sache damit erledigt?
Wenn ich antworten darf, dann kann man ganz klar sagen, der Gesetzgeber hat in weniger als 3 Monaten 2021 die sozusagen verfassungswidrige Seite des Klimaschutzgesetzes bereinigt. Den Pfad an einzelnen Reduktionszielen und Maßnahmen bis zur Klimaneutralität ab 2031 auszubuchstabieren. Das wurde nachgebessert. Ja. Was wir jetzt sehen, was jetzt durchs Kabinett bestätigt wurde, wir haben ein Gesetzgebungsverfahren für ein zweites Änderungsgesetz bezüglich des Bundesklimaschutzgesetzes. Und dort geht es darum, dass wir die ursprüngliche Konzeption dieses Gesetzes, dass jedes Ressort, jedes Ministerium konkrete Minderungspflichten pro Jahr, sogenannte Jahresemissionsmengen einhalten muss und dass das auch kontrolliert wird vom Umweltbundesamt, vom Expertenrat für Klimafragen, dass das eingehalten werden muss und das nachgebessert werden muss durch Sofortprogramme. Das wird jetzt aufgehoben. Der Verkehrsbereich hat es 3 Jahre lang nicht geschafft, der Gebäudebereich 2 Jahre nicht. Und dann muss ein Sofortprogramm aufgelegt werden. Das ist abgeschafft worden, diese Sofortprogrammpflicht. Und Berlin-Brandenburgische Oberverwaltungsgericht hat im November letzten Jahres gesagt, die einzelnen Ressorts sind dazu auch verpflichtet. Die Änderung wird diese Pflicht aufheben. Das heißt aber nicht, dass das Klimaschutzgesetz gänzlich ineffektiv wird. Ich sehe das tatsächlich differenzierter, als es jetzt vielfach von Umweltverbänden und auch von den Medien eingestuft und bewertet wird. Ich denke, wir blicken jetzt stärker nach vorne, also nicht zurück, sondern nach vorne. Und die Pflichten zur Erreichung der Klimaziele bis 2030, die werden nicht aufgehoben, auch nicht für die einzelnen Ressorts.
Tatsächlich ist es aber ja so, wenn die Sachen verschoben werden, Sie sagen, wir schauen nach vorne, dass es umso schwieriger wird, die Ziele zu erreichen, wenn es da noch Lücken gibt. Verschieben wir damit nicht das Problem in die Zukunft?
Ja, auch wenn ich natürlich keine genauen Prognosen jetzt treffen kann, inwiefern für einzelne Sektoren die Einhaltung der Ziele realistischer oder unrealistischer wird. Bei mir scheint die Kritik der Umweltverbände sehr angemessen, gerade wenn man sich anschaut, dass ja insbesondere die ersten Emissionssenkungen, die man pro Sektor erreicht, meistens die einfachsten sind. Und je weiter man sozusagen fortschreitet in Richtung Klimaneutralität, die letzte Senkung der CO2-Emissionen ist die teuerste üblicherweise. Und wenn wir dann eben nicht Sektor für Sektor, sondern nur als Ganzes die Reduktion der Emissionen begreifen, dann machen wir es beispielsweise dem Sektor, der eben gerade dafür verantwortlich ist, irgendwie den Verkehr auszugleichen, besonders das Leben schwer, wohingegen für beispielsweise den Verkehr das Ganze nur in die Zukunft verschoben wird. Und das finde ich angesichts dessen, dass gerade in Industrienationen wie Deutschland ganz akuter Handlungsbedarf in allen Sektoren der Fall ist, ein verheerendes Signal, wenn man sich selbst die Sanktionen, die man sich auferlegt hat, dann einfach nach 2 Jahren fallen lässt. Das wirkt für mich fahrlässig.
Weil es aber politisch nicht realisierbar ist im Moment. Oder welche Sofortmaßnahmen wären denn denkbar und auch politisch durchsetzbar?
Naja, gerade im Verkehrssektor sind ja Maßnahmen ganz einfacher Art denkbar. Also das oft angesprochene Tempolimit zum Beispiel ist ja eine Maßnahme, die eigentlich alle Staaten auf der gesamten Welt haben. Nur Deutschland, neben ganz wenigen exotischen Staaten, kennt kein Tempolimit. Also da könnte man schon auch im Verkehrssektor noch mal ganz schnell nachsteuern. Aber klar, da fehlt der politische Wille. Und der FDP, kann man sagen, ist es jetzt gelungen, diesen Druck da auch erstmal ein Stück weit aus dem Kessel zu nehmen, indem eben die spezifischen Ziele für den Verkehrssektor doch eben ein Stück weit aufgeweicht wurden. Die Sanktion wurde entschärft. Und von daher ist es jetzt leichter zu sagen, aufs Gesamte gesehen haben wir unsere Emissionsziele für das aktuelle Jahr eingehalten und damit ist es dann erstmal gut gewesen. Das ist natürlich in einer gewaltenteiligen Demokratie auch ein relevanter Faktor. Also wir müssen uns politisch darüber verständigen, was wir wollen an Emissionsminderung. Und wenn sich ein Tempolimit hier politisch nicht durchsetzen lässt, dann ist das eine politisch-demokratische Entscheidung.
Insbesondere die Kampagne von Herrn Wissing die letzte Woche, wo er dann mit irgendwie Fahrverboten am Wochenende gedroht hat, das war ja schon auch eine besondere kommunikative Strategie, die in meinen Augen nichts anderes erreichen sollte, als Angst aufzubauen bei Menschen, die sowieso schon verunsichert sind von Klimaschutzmaßnahmen. Und ob tatsächlich Fahrverbote notwendig oder sinnvoll sind, sei jetzt mal dahingestellt. Aber das ist eben eine Form von Populismus, die es auf jeder Ebene von Klimaschutz schwierig macht, auch Mehrheiten zu gewinnen und Menschen zu überzeugen davon, dass Klimaschutz eben teilweise sogar eine Bereicherung sein kann und nicht eben nur ein Verzicht oder irgendwie ein Problem.
Die Frage ist nur, ist das jetzt ein Verstoß gegen die Generationengerechtigkeit, wenn solche Maßnahmen nicht getroffen werden, die ja auch das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil vor 3 Jahren herausgehoben hat?
Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Klimabeschluss ja die Generationengerechtigkeit schon zum Thema gemacht. Es hat zwar zukünftigen Generationen kein Klagerecht eingeräumt, aber es hat immerhin die Gerechtigkeit über die Zeit besonders betont und hat ja von so einer Art eingriffsähnlichen Vorwirkung gesprochen. Das heißt, was wir jetzt nicht an Klimaschutz tun, das müssen dann andere spätere Generationen, das müssen die Jüngeren, die heute leben und dann später älter sind, ja, das müssen die dann erbringen. Und darauf hat das Bundesverfassungsgericht ganz besonders abgehoben. Ich persönlich würde trotzdem immer so ein bisschen vorsichtig sein, jetzt so die Älteren gegen die Jüngeren auszuspielen. Das ganze Generationenthema spielt ja im Klimaschutz so eine merkwürdige Rolle. Also wenn Sie sehen, dass jetzt die Klimaseniorinnen dieses Urteil erstritten haben und dann anderswo werden gerade so Klägergruppen gebildet, die besonders jung sind. Also ich persönlich glaube, dass das letztlich doch auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist und gar nicht so sehr vom Generationenkonflikt lebt. Auch die Jungen sind ja, wenn Sie das mal anschauen, heute nicht unbedingt weniger am CO2 verbrauchen. Also wenn ich mir so angucke, wie heute schon in jungen Jahren etwa geflogen wird oder so, ja, dann weiß ich nicht, ob die Generation heute da so unbedingt sparsamer unterwegs ist, als das vielleicht die Rentner von heute sind. Ja.
Die Situation ist eine andere. Herr Vogt, wollen Sie darauf antworten?
Ja, also zu der letzten Aussage von Herrn Wegener würde ich gerne empirische Belege sehen. Also ich kann mir vorstellen, dass es eher eine Klassenfrage als eine Generationenfrage ist. Da würde ich Ihnen vielleicht auch zustimmen. Sicherlich gibt es in meiner oder unserer Generation viele Menschen, die nicht die Dringlichkeit der Situation anerkennen und ihr persönliches Konsumverhalten eben noch nicht angepasst haben an die Situation. Aber ich finde, das ist auch die falsche Richtung der Argumentation. Also für mich oder für uns und Großteil der Klimabewegung geht es eher darum, dass die Politik die richtigen Rahmenbedingungen setzen muss und das natürlich auch für alle Generationen, sodass dann eben nicht der Einzelne oder die Einzelne und deren Konsumverhalten die Welt retten wird, sondern eher das, wozu wir uns als gesamte Gesellschaft sozusagen entschließen.
Erwarten Sie von den Einzelnen, also insbesondere von jungen Leuten, denen der Klimaschutz wichtig ist, dass sie entsprechend mehr persönliche Einschränkungen vornehmen und mehr dafür tun als andere, Herr Wegener? Habe ich Sie da richtig verstanden?
Das wollte ich nicht sagen, da haben Sie mich nicht richtig verstanden. Ich glaube, persönliches Konsumverhalten spielt zwar eine nicht unerhebliche Rolle, aber entscheidend kommt es tatsächlich auf die gesamtgesellschaftlichen Rahmensetzungen an, also auch auf das, was wir rechtlich beschließen. Und Ich stimme Herrn Vogt auch zu, das ist weniger eine Frage von Generationenverhalten, sondern tatsächlich vielleicht eher von Klassenunterschieden. Also wenn Sie sich anschauen, wie ist der CO2-Fußabdruck verschiedener Menschengruppen, dann ist der größte Unterschied immer der zwischen Reich und Arm. Ja? Also die Armen verbrauchen einfach viel, viel weniger als die Reichen. Das gilt global, das gilt aber auch innerhalb einer Gesellschaft wie Deutschland. Und das ist viel, viel wichtiger als die Generationenunterschiede.
Weltrettung per Gerichtsbeschluss. Was bringen Klimaklagen? Das ist das Thema heute im Forum bei SWR Kultur mit dem Rechtswissenschaftler Bernhard Wegener, mit Moritz Vogt vom Klimaentscheid Bayreuth und der Co-Vorsitzenden des Wissenschaftlichen Beirats Globale Umweltveränderungen, Sabine Schlacke. Junge Leute und auch ältere Menschen machen sich Sorgen, ob sie wegen des Klimawandels eine Zukunft haben. Gibt es sowas wie ein Recht auf Überleben?
Also ich würde sagen, dieses Recht auf Überleben kann man auch ummünzen auf Recht zu leben und Recht auf eine gesunde Umwelt, auf ein gesundes Leben. Von daher kann man sagen, dass sowohl der EGMR als auch in gewisser Weise das Bundesverfassungsgericht das nochmal ausformuliert haben und gesagt haben, das können wir schon jetzt in die Verfassung im Grunde hinein interpretieren. Wir haben ja das Grundrecht, Menschenrecht auf Gesundheit und Leben, aber hier auch in Bezug auf den Klimaschutz, da würde ich sagen, das ist schon ein Kernelement. Und wir haben in Deutschland, und das würde ich gerne auch noch in die Debatte einbringen, bislang kein Grundrecht auf eine gesunde oder intakte Umwelt. Ja, das ist etwas, was die Vereinten Nationen tatsächlich empfohlen haben, allen UN-Mitgliedern in ihre Verfassung aufzunehmen. Deutschland hat dem auch tatsächlich zugestimmt, aber bislang gab es dazu keine Gesetzesinitiative. Und ich glaube, das würde noch mal Wesentliches ändern. Zurzeit sind wir immer in dieser Frage, wie kann man ein nicht ausreichendes Handeln sozusagen einfordern. Ein Grundrecht, ein Menschenrecht auf eine gesunde Umwelt, auf ein gesundes Klima, wenn man so will, würde diese Leistungsperspektive viel stärker betonen und es einfacher machen, dann die entsprechenden Entscheidungsträger, vor allen Dingen aber die Parlamente zu verpflichten, die entsprechenden effektiven Maßnahmen zu treffen.
Sie haben gerade die Formulierung verwendet, nicht ausreichend handeln, wenn Regierungen nicht ausreichend handeln. Das ist eine Einschätzung von Ihnen als Sachverständige vermutlich. Das sieht auch der Klimasachverständigenrat der Bundesregierung, sieht das auch so. Wenn es allerdings der Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger nicht wichtig genug ist, dafür Maßnahmen zu ergreifen oder sich einzuschränken, was machen wir jetzt? Jetzt haben wir ein Problem.
Ja, ich möchte zunächst mal betonen, dass der Expertenrat für Klimafragen nur feststellt und Empfehlungen abgibt und berät. Ja, also die haben diese Prüfung durchzuführen, es gibt ein Ergebnis und jetzt ist die Politik und der Gesetzgeber frei, damit umzugehen. Das Bundesverfassungsgericht hat den Gesetzgeber in die Pflicht genommen, den Pfad bis zur Klimaneutralität auszubuchstabieren. Aber was und wie dann welche Maßnahmen ergriffen werden, das gehört in den politischen Prozess. Und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, dieser politische Aushandlungsprozess, wer trägt welche Lasten, bei wem wird eingegriffen, das braucht einer politischen Debatte und die müssen wir viel stärker führen, als wir das bislang gemacht haben, meines Erachtens. Und das Bundesverfassungsgericht hat auch ganz klar gesagt, am Ende, also je weniger wir jetzt tun, das ist dieses über die Zeit hinweg Betrachtete, je weniger wir jetzt tun, umso stärker und intensiver muss in Grundrechte jetzt lebender, aber in 20 bis 30 Jahren auch vermutlich noch lebender Generation eingegriffen werden. Und dann kann es auch dazu kommen, dass man möglicherweise einen Anspruch auf ganz konkrete Maßnahmen hat, weil sich der Spielraum einfach unheimlich verengt hat. Also von daher will ich sagen, wir brauchen hier eine viel größere Debatte und die populistischen Aussagen von Minister Wissing tragen dazu nicht bei.
Ich möchte vielleicht mal einen kleinen Kontrapunkt setzen. Mir ist die Debatte immer ein bisschen zu kritisch gegenüber dem demokratischen Gesetzgeber oder auch vielleicht der demokratischen Entscheidung der Bevölkerung. Es wird ja immer so gesagt, der deutsche Gesetzgeber oder auch die Parteien, die Regierung tut nicht genug. Aber ich finde doch, man muss auch betonen, dass gerade in Deutschland das Klimaschutzthema eigentlich prominent ist wie kaum irgendwo auf der Welt. Und das, obwohl uns persönlich in Deutschland ja der Klimawandel noch gar nicht wirklich schmerzhaft erreicht hat. Also es gibt ja andere Staaten auf der Welt, die unter dem Klimawandel aktuell viel stärker leiden. Und dennoch ist das in Deutschland ja nicht ein Nicht-Thema, sondern doch ein ganz viele bewegendes, intensiv diskutiertes, auch sich in Wahlen niederschlagendes Thema. Was ich damit sagen will, ist, ich glaube, man muss ein bisschen vorsichtig sein, die Demokratie nicht zu schlecht zu reden. Das, was wir demokratisch an Klimaschutz organisieren, ist nicht das Schlechteste, was es wir auf der Welt sehen. Und andere Regime, die weniger demokratische Mitwirkung kennen, sind im Klimaschutz jetzt nicht notwendigerweise besser, sondern in der Regel eher schlechter aufgestellt.
Also da würde ich gerne einen Punkt noch ergänzen. Es ist richtig, dass Deutschland und der deutsche Gesetzgeber, würde ich sagen, seit 2019 so viele Klimaschutzmaßnahmen ergriffen hat wie ungefähr 15 Jahre vorher nicht. Das kann man so sagen. Ob die qualitativ immer das erreichen, was man sich gewünscht hat, mag nochmal dahinstehen. Getrieben wird der deutsche Gesetzgeber aber von der Europäischen Union, die mit ihrem Green Deal und dem Fit for 55-Programm, also 55% Treibhausgasemissionsminderung bis 2030, ein Gesetzgebungspaket aufgelegt hat und verabschiedet hat, trotz des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine erfolgreich. Und das müssen die Mitgliedstaaten jetzt umsetzen. Also ich will mal sagen, ganz viel effektive Maßnahmen kommt von der europäischen Ebene. Das muss man wirklich auch noch mal in dieser ganzen Debatte betonen.
Frau Schlacke, Sie haben ja gesagt, also das Bundesverfassungsgericht hat die Bundesregierung ganz klar verpflichtet zur Klimaneutralität in einem bestimmten Zeitraum. Da muss sie sich dran halten, da gibt es kein Ausweichen. Was aber, wenn eine künftige Bundesregierung sich nicht daran hält? Was haben Sie dann für Handhaben? Machen Sie sich da Sorgen, Herr Vogt, dass sowas passieren könnte?
Da mache ich mir natürlich Sorgen. Allerdings würde ich eigentlich ganz gerne nochmal auf den vorherigen Punkt eingehen. Und zwar einerseits auf den Punkt von Herrn Wegener, der zu Recht feststellt, dass es auch Grund zu Optimismus gibt und dass auf jeden Fall viel passiert. Ich glaube, da können sich gerade auch Bewegungen wie Fridays for Future, aber auch die Gesellschaft als Ganze auf die Schulter klopfen und irgendwie mal realisieren, wie viel schon gemacht wurde. Aber das muss nicht heißen, dass es schon reicht. Und wenn man eben die Ziele, die im Pariser Klimaschutzabkommen vereinbart wurden, nicht einhält, dann ist es ja trotzdem ein Scheitern letztendlich, dass man sich auch eingestehen muss. Und dann wollte ich zusätzlich noch anmerken, dass dieser Gegensatz, den Sie jetzt angesprochen haben, Vorteils, keiner unbedingt sein muss, also der zwischen Demokratie und Klimaschutz, sondern dass es eigentlich für die Politik eben immer eine doppelte Herausforderung darstellt, einerseits eben effektive Maßnahmen zu ergreifen, die dazu führen, dass man die Ziele erreicht, die man sich selbst gesetzt hat, aber eben auch sie zu vermitteln. Und ich glaube, das ist vielleicht der Punkt, wo am meisten noch Defizite vorherrschen, dass man eben nicht alle Menschen mitnimmt und dadurch langfristig dafür sorgt, dass eher Vorbehalte existieren gegenüber ambitionierten Klimaschutz. Thema das Heizungsgesetz im letzten Jahr, was ja für sehr, sehr viel Emotionen gesorgt hat. Und ich glaube, da ist auch für uns als, weiß ich nicht, unterste Ebene vielleicht von demokratischem Engagement die Herausforderung, eben in den Dialog zu treten mit so vielen Menschen wie möglich und eben Motivation herzustellen und Ängste abzubauen, sodass eben kein Widerspruch entsteht zwischen Rechtsprechung und demokratischen Willen. Aber das ist auf jeden Fall eine kontinuierliche und sehr große Aufgabe. Das steht fest.
Zumal ja Wissenschaftler und auch Klimaaktivisten betonen, dass die Zeit drängt. Und gerade angesichts dieses zeitlichen Drucks, wie wollen Sie da die Menschen mitnehmen und sich die Zeit nehmen, wiederum Dinge zu erklären, zu vermitteln, erstmal sich vorsichtig ranzutasten? Funktioniert das?
Also ich wollte betonen, bei dieser ganzen Diskussion haben wir genügend Zeit und gelingt es uns, die Bevölkerung mitzunehmen oder erzeugen wir nicht zu viel Widerstand, befördern wir nicht antidemokratische Parteien, populistische Parteien? muss man immer überlegen, dass uns letztlich gar keine Alternative bleibt. Wir haben keine Alternative zur Demokratie und wir sollten auch keine Alternative zur Demokratie erwägen. Das heißt, wir werden Klimaschutz nur mit der Bevölkerung organisieren können und nicht gegen die Bevölkerung. Und das muss, und das ist, glaube ich, auch der aktuellen Ampelregierung und auch den Grünen etwa völlig klar, man muss für die eigene Politik auch immer werben und man muss die versuchen zu vermitteln, durchzusetzen und so weiter. Und deswegen bin ich persönlich ein bisschen skeptisch, was so Gerichtsentscheidungen angeht, weil die immer etwas apodiktisch daherkommen und nicht gerade politisch vermittelt sind. Aber wie dem auch sei, ganz, ganz wichtig ist, dass wir nicht die Zustimmung verlieren zu den Klimaschutzmaßnahmen. Die ist in Deutschland besonders hoch und wir müssen daran arbeiten, dass sie hoch bleibt.
Ich sehe auch vor allen Dingen die Funktion der Wissenschaft darin, die Ergebnisse, die man hat, gerade auch die Klimawissenschaft macht, dass seit im Grunde es den Weltklimarat gibt, Ende der 80er Jahre, dass dieses Wissen, was da ist, dass das vermittelt werden muss, dass darüber gesprochen werden muss, dass diskutiert werden muss, welche Konsequenzen daraus folgen. Und auch die Rechtswissenschaften haben diese Aufgabe zu sagen, was folgt jetzt daraus, deshalb sitzen wir hier. Und deshalb wird auch deutlich, es ist eben auch nicht einfach, eine solche Entscheidung einzuordnen. Und man kann nicht sagen, die ist gut, die ist schlecht, es ist vielleicht differenziert. Und insofern, glaube ich, sind gerade auch solche Sendungen und ist auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk enorm wichtig in Zeiten, wo es viele Informationen gibt, die nicht auf einer wissenschaftlichen, wissensbasierten Grundlage in die Öffentlichkeit gegeben werden. Also von daher freue ich mich, A, hier sitzen zu dürfen, B, diesen Austausch und diese Debatte zu haben und C, sehe ich das auch als persönlichen Auftrag. Das Wissen, was wir haben, auch das Rechtswissenschaftliche in die Debatte einzubringen.
Ich würde gerne ganz kurz vor Schluss einen Punkt trotzdem noch mal anbringen. Es gibt ja etwa an die 2500 Stück an Klimaklagen weltweit derzeit. Die Tendenz ist steigend, also von Inselbewohnern im Pazifik, die nicht wollen, dass ihr Land im steigenden Meer versinkt, bis hin zu Jugendlichen in Portugal, die um ihre Zukunft fürchten, weil Waldbrände 2017 mehr als 100 Menschen getötet haben. Jetzt ist es so, dass Vanuatu, der kleine Inselstaat im Südpazifik, der zu versinken droht, der hat beim Internationalen Gerichtshof in Den Haag mit anderen nicht geklagt, sondern ein Rechtsgutachten angestoßen. Hilft das, um zu überleben? Ist das der richtige Weg?
Ich glaube, so ein Rechtsgutachten des Internationalen Gerichtshofs, das kann wieder eine, sagen wir mal, symbolische Entscheidung sein. Also ich meine das gar nicht kritisch, sondern durchaus positiv. Das kann einen symbolischen Effekt haben. Ob die Gutachten des Internationalen Gerichtshofs in der Praxis dann so ganz viel bewirken, das ist nicht ganz sicher. Ja, es gibt zum Beispiel ein Gutachten des Internationalen Gerichtshofs gegen den Mauerbau zwischen Israel und Palästina und das hat die Sache auch nicht unbedingt, sagen wir mal, befrieden können. Das wäre vielleicht auch zu viel erwartet und ebenso wäre es zu viel erwartet, jetzt von diesem Klimagutachten des IGH sich zu viel zu versprechen. Aber ja, gerade diese Inselstaaten, die spielen in der internationalen Klimaschutzpolitik schon eine ganz erhebliche Mahnerrolle, will ich mal sagen. Denn denen steht eben wirklich das Wasser am Hals und die haben von daher eine besondere Legitimation, vielleicht sehen das auch als ihre Aufgabe an, den internationalen Klimaschutz hier auch mit solchen, vielleicht nicht ganz orthodoxen Maßnahmen nach vorne zu bringen.
Vielleicht eine unorthodoxe Maßnahme, die der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderung empfohlen hat, ist gerade den Staaten oder den Einwohnern von Staaten, die untergehen, wo sich also der Staat auflöst, weil es kein Staatsgebiet mehr gibt, dass die Staaten, die den Klimawandel verursacht haben, also vor allen Dingen die Industriestaaten, diesen Einwohnern untergehender Inselstaaten einen Klimapass anbieten, um dann auch sie quasi als neue Staatsbürger zu begrüßen und jedenfalls mit einem Pass auszustatten, in analog zum Nansen-Pass. Und das hat tatsächlich mal ein weiterer Beirat, wir haben ja viele Beiräte, die die Bundesregierung beraten, aufgegriffen. Letztes Jahr der Beirat für Migration und hat das mal ausbuchstabiert, wie das auch rechtlich eingehegt und die Anforderungen formuliert werden können. Das fand ich ebenfalls einen wunderbaren Dialog, der dann wirklich auch symbolische Kraft hat, zu zeigen, es gibt Menschen, die haben nicht nur Gesundheitsbeeinträchtigungen, die verlieren einfach ihren Grund und Boden, die werden staatenlos. Das ist, glaube ich, etwas, was man sich gerade zurzeit nicht gut vorstellen kann, was aber natürlich noch im Erfahrungswissen vielleicht von einigen Großelterngenerationen da ist.
Wir sind hier vom Klimawandel noch nicht akut bedroht, unser Leben und Überleben noch nicht. Das wurde mehrfach angesprochen in dieser Sendung. Müssen wir warten, dass die Gerichte sowas durchsetzen, dass die Politik ins Handeln kommt? Müssen wir so lange warten, bis uns selber das Wasser bis zum Hals steht?
Also ich glaube, so lange muss man darauf gar nicht mehr warten. In Teilen, wenn wir uns ins Ahrtal anschauen, ist es auch in Deutschland schon angekommen, das ganze Thema. Insofern ist, glaube ich, die Dringlichkeit erstens auch in Deutschland der Fall. Und wir leben ja in einem Zeitalter, in dem wir die Informationen haben, was in der Welt um uns herum passiert. Wir sind ja mit Möglichkeiten ausgestattet zu sehen, wie Staaten im Pazifik beispielsweise jetzt schon damit zu kämpfen haben, dass der Meeresspiegel steigt, wie sie in Pakistan größere Fluten, Teile des Landes unter Wasser setzen, etc. etc. Also ich glaube, warten ist eine völlig falsche Taktik. Und deswegen möchte ich jetzt nochmal die Chance nutzen, vielleicht auch zu appellieren, sich vielleicht, wenn sie es noch nicht tun, auch zu engagieren. Und ich möchte insbesondere auch nochmal anmerken, dass auch auf der kommunalen Ebene man ganz viel erreichen kann. Auch wenn wir persönlich jetzt vor dem Gericht gescheitert sind, heißt das nicht, dass man nicht trotzdem vieles besser gestalten kann. Und die Kommunen haben wirklich einen sehr großen Hebel teilweise. Und da werden auch dringend noch Menschen gebraucht. Also hier kurz die Einladung dafür.
Schlussfrage an alle. Können Gerichte dazu beitragen, die Welt zu retten?
Ich glaube, Gerichte können nur sehr eingeschränkt dazu beitragen, die Welt zu retten. Wir brauchen dafür gar kein Gerichtsurteil. Wir brauchen eher Engagement, bürgerliches Engagement, politisches Engagement, parteipolitisches Engagement und letztlich auch ein entsprechendes Wahlverhalten. Und ich würde eher auf diese demokratischen Mechanismen setzen als auf die Gerichte.
Ich würde sagen, das eine tun, das andere nicht lassen. Die Gerichte haben auch ihren Beitrag und können ihren Beitrag zur Weltrettung leisten. Und wir haben hier außergewöhnliche Entscheidungen, die das zeigen. Der Gesetzgeber ist aufgefordert und in Teilen bewegt er sich und ergreift auch Maßnahmen. Die Kommunen und auf allen Ebenen die politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger sind aufgerufen, ihren Beitrag zu leisten. Und ich bin eigentlich ziemlich optimistisch, dass die Bürgerinnen und Bürger auch in diesem Land das genau wissen, dass das jetzt die Aufgabe und die Herausforderung ist, zumal jeder und jede merkt, dass das, was die Klimawissenschaft prognostiziert hat, an sich jetzt schon eintrifft. Ja, also wir merken es an den Verschiebungen der Jahreszeiten. Wir merken es an Dürreperioden, an besonders nassen Perioden. Wir merken, da passiert was. Die Gletscher schmelzen ab. Also von daher bin ich eigentlich relativ optimistisch, dass auch sozusagen der Bottom-up-Wille da ist und dass sich immer mehr für den Klimaschutz auch engagieren.
Herr Vogt, Zuflucht zum Gericht, zur Klage, in letzter Not, als Notwehr?
Als letzten Ausweg ist es sicherlich oft nicht zu vermeiden, auch den Rechtsweg zu gehen, aber dennoch sollte man vorher versuchen, alle alternativen Mittel auszuschöpfen. Wenn dann am Ende trotzdem Gerichte wie der Europäische Menschengerichtshof solche Urteile fällt, dann kann das sicherlich einen wichtigen Beitrag leisten, aber man sollte sich eben auch nicht drauf verlassen. Und so viel tun, wie es einem möglich ist.
Weltrettung per Gerichtsbeschluss. Was bringen Klimaklagen? Das war das Thema der Sendung Forum heute bei SWR Kultur mit Professor Dr. Sabine Schlacke, Umweltrechtlerin an der Uni Greifswald, Verfassungsrichterin in Bremen und Co-Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats Globale Umweltveränderungen. Moritz Vogt vom Bürgerbündnis Klimaentscheid Bayreuth und Professor Dr. Bernhard Wegener, Rechtswissenschaftler von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Mein Name ist Marion Theiß. Vielen Dank fürs Mitreden und fürs Zuhören.